Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Ilkas Welt. Heute habe ich Boris Brandt zu Gast und ich könnte eine Stunde etwas zu Boris Brandt als Einleitung erzählen, weil ich ihn seit 13 Jahren kenne und habe mir aber gedacht, es wäre doch viel cooler, wenn Boris Brandt sich mal selbst vorstellt. Wer ist Boris Brandt?
wer bin ich eigentlich? Genau. Ich bin ein alter, weiser Mann erstmal. Ich habe das Glück gehabt, dass ich was Anständiges gelernt habe, nämlich Werbekaufmann, und habe mich dann relativ schnell in die Entertainment-Industrie verabschiedet. Ich war Marketingleiter bei 20th Century Fox, für Disney und bei Manni Baumann damals in Hamburg an der Alster in der Agentur gearbeitet und Handelsmarketing gemacht. Dann hat es mich irgendwie in die Medien verschlagen. Dann war ich Chef von ProSieben, Chef von Endemol. Und bin dann irgendwann bei AIDA gelandet, habe da 11 Jahre lang das Entertainment umgedreht. Und jetzt beschäftige ich mich mit Sachen, die so meine Leidenschaft sind. So würde ich es mal formulieren.
Darf ich dich dann Medienmacher nennen oder wie würdest du es deklarieren? Bist du ein Medienmacher?
Nee, ich bin so ein Unterhalter eigentlich. Aber ich bin eigentlich tatsächlich, in Wirklichkeit bin ich schon Manager, weil ich habe zwar immer kreative Sachen gemacht, aber eigentlich bin ich Manager. Also tatsächlich, mein Beruf ist eigentlich Management. Und das kann ich auch am besten. Ich kann nur das Ganze mit Kreativität besser vernetzen als die meisten anderen wahrscheinlich.
Ja, was war denn immer deine Vision von Anfang an? Egal, in welchem Bereich du tätig warst, ob du beim Fernsehen warst oder im Verlagswesen oder allgemein bei der Agentur damals.
Genau, das ist relativ einfach. Es war immer das Gleiche. Effizienter und erfolgreicher. Mehr Menschen glücklich machen für weniger Geld. Habe ich immer so gemacht. Das war immer mein Motto. Und es gibt so eins, was noch ein bisschen drüber steht, ist mit Freunden gemeinsam Ziele erreichen. Das ist so, ist immer diese Vision, weil ich es immer mit guten Leuten im Team gemacht habe und weil ich gerne im Team arbeite und weil ich um mich rum gerne in allen Fachbereichen Leute habe, die das besser können als ich, diesen Fachbereich. Also ich habe immer gesagt, ne, wenn mich mal ein Finanzler, ein CFO bei mir habe, der es nicht so gut kann wie ich, dann muss ich ihn sofort rausschmeißen. Das ist besser, man hat überall Leute sitzen, die es besser wissen als man selbst, und dann ist eben die Kunst, das Ganze zu managen. Also das ist wie ein Dirigent im Orchester, der Dirigent kann auch manchmal nicht zwei Instrumente spielen, sondern vielleicht nur eins, ist aber verantwortlich für 40 Instrumente und muss die richtig dirigieren, und das mache ich eigentlich auch.
Das sage ich immer bei der Musik, wenn man fragt, hast du deinen Song denn selbst geschrieben? Sage ich immer, nein, ich lasse es die machen, die es können. So,
ja,
um das abzuschließen. Besser ist das. So, den meisten bist du vielleicht nicht nur durch AIDA bekannt, sondern durch deine Zeit bei Endemol. Stichwort Big Brother oder vielleicht auch Stefan Raab. Was hat's damit auf sich? Was hast du da alles gemacht? Wo hast du da rumgerührt?
Also das ist ja, ich glaube, ich bin ganz wenig Menschen bekannt, weil das ja unglaublich lange her ist tatsächlich, ist ja schon 25 Jahre oder so her. Ich war mal bei ProSieben zu der Zeit, als das Privatfernsehen gerade auf dem Weg nach oben war. Ich habe da von Galileo über Welt der Wunder feine Formate hingebracht, und auch da war es immer nur die Frage, es war immer die Strategie, am Vorabend, wo die Eltern ihren Kindern verbieten, beim Abendbrot Fernsehen zu gucken, irgendwelchen Quatsch zu gucken, habe ich halt gedacht, lass was machen, dass die Eltern erlauben, dass die Kinder Fernsehen gucken. Und das sind eben solche Formate wie Galileo oder Welt der Wunder oder so. Und dann habe ich Stefan Raab, ich brauchte noch was Unterhaltsames und ich hatte so eine fette Prämie zu kriegen. Also habe ich mir halt überlegt, was kannst du am Abend machen? Die Idee von Stefan Raab, also erstmal ging es um den Typen. Das war ein Gespräch von 10 Minuten. Dann war klar, dass man mit dem was machen kann und dass der Visionen hat und dass der eigentlich Musikproduzent ist und dass er eigentlich eine Personality-Show machen will, sich selber inszenieren und dann aber gleichzeitig noch Musik machen. Das war für mich wieder ein Zeichen, dass man Geld verdienen kann, weil mit Musik konnte man damals zumindest gutes Geld verdienen. Und das Backup dieser Sendung ist Fernsehpannen und Skurrilitäten aus der ganzen Welt. Das gucken alle Menschen immer an. Das ist kein Zauberwerk, sondern das ist einfach eins und eins zusammenzählen und ein bisschen Ahnung haben von Marketing und den Menschen und das Ganze effizient zusammenzuschnüren. Und ja, dann bin ich bei Endemol, bin ich nur deswegen gelandet, weil ich noch ein Format für ProSieben brauchte, um meine 15% zu erreichen, die gerechtfertigt hätten, dass ich eine fette Prämie kriege. Und da war ich bei John de Mol und habe ihn gefragt, gibt es irgendwas, was RTL nicht nimmt, weil er hatte einen Exklusivdeal mit RTL. Und da hat er gesagt, ja, ich habe da so eine Formatidee, aber das traut sich keiner zu machen. Also die Idee ist, 10 Leute in so ein Haus und viele Kameras und so. Und da habe ich gesagt, mache ich, finde ich geil. Und dann habe ich ihm einen Vertrag gemacht. Leider hat der Kofler, der mein Chef war, hat dann irgendwann ProSieben relativ schnell verlassen Und dann kam ein Nachfolger, der gesagt hat, an sowas wie Reality und so glaubt er überhaupt nicht. Und deswegen hat er mich rausgeworfen. Ich habe die Hälfte meiner Prämie bekommen. Das war die gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht für mich war, dass ich danach direkt bei Endemol gelandet bin und dann dafür sorgen konnte, dass diese Grundidee, die ich, muss mal sagen, also ich habe den Vertrag unterschrieben und ich glaube, 2 Wochen später hat John de Mol das Ding in 16 Länder verkauft gehabt und das Unternehmen, was früher mal ein Unternehmen war, was einen Wert hatte von ein paar Millionen, ist danach, hat einen Wert gehabt von 3 Milliarden, nur durch ein einziges Format, nur durch Big Brother. Und in dieser Entwicklung sozusagen war ich immer dabei und es ging mir aber immer darum, also möglichst effizient, möglichst viele Menschen glücklich zu machen und fertig, das war's.
Das klingt so ein bisschen unemotional, außer als du gerade gesagt hast, geile Sache, das mache ich. Das ist aber schon in deinem Leben ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen, oder? Diese Zeit bei Endemol und auch mit Stefan Raab.
Ja, aber es ist halt auch lange her. Also das ist wie wenn du, ne, wenn du mal früher eine Katze hattest, die gestorben ist vor 30 Jahren, dann ist das, wenn du dann sagst, die ist gestorben, dann ist die gestorben und da ist jetzt nicht mehr ganz so viel Emotion dahinter. Und ich habe, muss ich ehrlich sagen, die Geschichte natürlich schon ein paar Mal erzählt und so. Und es ist für mich, ist es weit weg und ist vorbei. Und ich habe danach, also ich sag mal, was, wenn ich mir jetzt, wenn ich über AIDA rede, das ist ein bisschen näher dran noch, weil ich da sozusagen die letzten 11 Jahre war. Und bei AIDA ist es so, dass ich, also ich habe der Kreuzfahrtbranche, glaube ich, ich weiß die Zahl nicht mehr, ich glaube, es waren 12 Innovationen der Kreuzfahrtbranche gebracht und AIDA, glaube ich, 86 insgesamt. Und nachdem ich da 10 Jahre war, habe ich da sogar eine fette Prämie für bekommen, weil ich so innovativ bin und so viel gemacht habe. Aber auch da war es eigentlich, und da bin ich noch ein bisschen näher dran, auch da habe ich einfach nur überlegt, wie kann ich diese Menschen, die da an Bord sind und die schönste Zeit ihres Jahres haben, wie kann ich die ein bisschen glücklicher machen? Und so haben wir dann die Programme umgestellt, mehr Abwechslung hingepackt, haben Fernsehformate an Bord gebracht und da waren ganz viele Sachen dabei, die es halt in der Welt der Kreuzfahrt noch nicht gab und die jetzt die ganze Welt der Kreuzfahrt übernommen hat. Da bin ich noch näher dran, da bin ich ein bisschen emotionaler und da bin ich auch mehr stolz drauf als auf die Raab-Geschichten, die tatsächlich einfach unglaublich lange her sind.
Ja, ich möchte trotzdem nochmal auf Raab zu sprechen kommen, denn Raab hat ja echt noch viel mehr daraus gemacht, ja. Also ich war ja selbst ein Kind von TV Total, ich habe das ja immer geguckt. Also das, was du gesagt hast, du willst auch für Kinder Formate schaffen, das jetzt Galileo und ähnliches genannt, aber für mich war es eben TV Total in meiner Kindheit. Natürlich musstest du bis Mitternacht aufbleiben, ich durfte das dann auch. Und irgendwann war das dreimal die Woche bis Mitternacht vor dem Fernseher sitzen und TV Total schauen. Aber du hast natürlich den Nerv der Zeit damals damit getroffen und dann gab es Schlag den Raab, Schlag den Star und was, das hat ja Stefan Raab dann glaube ich alles selber produziert mit seiner eigenen Produktionsfirma. Hättest du denn gedacht, dass er sowas Großes daraus macht? Ich habe letztens gelesen, es ist einer der reichsten Comedians, ich glaube sogar der reichste in Deutschland im Entertainment-Sektor mit seiner Produktionsfirma. Ist das richtig?
Nee, der ist kein Comedian, gar nicht, sondern der ist einfach nur tatsächlich ein Selbstdarsteller. Ja, der ist ein Selbstdarsteller und zwar ein sehr talentierter und er ist ein Visionär und jemand, der einfach auch, und das ist, sag mal so, das Geheimnis von Entertainment ist eigentlich, dass Entertainment leider kein demokratischer Prozess ist, sondern das ist Diktatur. Das ist ganz, ganz, ganz üble Diktatur. Da muss einer da sein, der sagt, das machen wir jetzt. Und Stefan hat das für seinen Bereich, für seine ganzen Formate einfach durchgezogen. Ich habe das für meinen Bereich auch immer gemacht, weil am Ende ist einer da, der es machen muss. Das heißt nicht, dass nicht viele Leute daran mitarbeiten können und dass alle was dazu sagen sollen und so. Das ist alles, gehört alles mit dazu. Aber ganz am Ende muss einer sagen, wir ziehen das durch. Und ich habe, ich habe mit dem 10 Minuten gesprochen, als wir uns kennengelernt haben. Und vor allen Dingen habe ich mit Brainpool gesprochen. Da waren die 3 entscheidenden Jungs von Brainpool waren dabei. Und da war mir sofort klar, das ist ein super Team. Und es war mir auch klar, dass die aus dem Format raus Sachen machen, wie zum Beispiel Songs, also diese ganze Songgeschichte von Maschendrahtzaun, wie hieß das, Öla Paloma Boys, Wir kiffen und sonst irgendwas. Das war in dem ersten Gespräch schon klar, dass sowas passiert und dass Stefan aus dem Format, ich glaube, in der Folge 3 war das zum ersten Mal so, dass er Raab in Gefahr gemacht hat. Und dass daraus Formate entstehen, war mir da schon klar. Das habe ich immer gewusst. Und das ist ja sichtbar, dass wenn man sich mit Menschen auskennt, wenn man sich mit Entertainment auskennt, dann weiß man, was geht.
Und irgendwann ist er dann gegangen. War es der richtige Zeitpunkt zu gehen? Was würdest du sagen? Wie schätzt du das ein?
Ja, weil man hat das, also es war so, dass die, ich habe ja, also als ich damit angefangen habe, gab Stefan Raab mit TV Total einmal die Woche. Das war extrem erfolgreich. Natürlich will der Sender das dann öfter machen, hat gedacht, wir können sowas machen wie diese amerikanischen Late Nights und so. Das ging ein Jahr und auch 2 Jahre ganz gut. zum Ende hin, und das hat er selber natürlich auch gemerkt, war das nichts weiter als eine komplett lieblose Show, wo irgendwelche Gäste kamen, die irgendein Buch hochgehalten haben oder einen Film promotet haben oder so. Das hatte kein Herz mehr, das hatte keinen Witz mehr, da waren auch keine Highlights mehr dabei, da sind auch keine Sachen daraus entstanden. Ganz anders als bei den großen Events. Die großen Events, die ne von VOG WM oder die hier, die Autofußball und sowas alles, das sind alles große Ideen, die man dann ein-, zweimal im Jahr machen kann, und das hat immer gut funktioniert. Und natürlich hat der sich selber auch irgendwann gesagt, ich habe mich auserzählt, ich habe es überhaupt nicht nötig, ich habe ein Schiff, ich habe ein Flugzeug, ich habe eine Familie, warum soll ich mich weiter jeden Tag da in so ein Studio setzen und lieblos irgendein Zeug runterrutschen? Also insofern hat der zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, ja.
Und jetzt gibt's wieder TV Total. Hast du es schon mal angeschaut mit Sebastian Puffpaff? Wie findest du's?
Ja, ich mag Sebastian Puffpaff gerne. Es ist, man darf das nicht vergleichen, es ist ein anderes Format, das gleich heißt. Und er macht das da ganz anständig, ist jetzt nicht mein Ding. Ich finde, die Zeit, für mich ist die Zeit vorbei. Also für mich ist diese TV-Total-Zeit vorbei. Aber das, was er da macht, macht er anständig. Und ich finde ihn auch als Typ super. Aber es ist unfair, das zu vergleichen mit Stefan. Stefan war zu einer ganz anderen Zeit ein extrem, sag mal so, extrem anderer, deutlich radikalerer Zeitgenosse, der Sachen gemacht hat, die sich keiner getraut hat. Danach kamen Joko und Klaas, die auch so davon gelebt haben, dass sie über Grenzen gegangen sind, was ich selbst ziemlich schwach finde. Deswegen fand ich die auch nie toll. Aber die haben natürlich das Level hochgeschraubt für was man nicht machen darf im Fernsehen und wo man über Grenzen gehen kann. Deswegen hat es der Puffpaff unglaublich schwer, noch irgendwelche skandalösen Sachen zu machen. Also wenn der zum Beispiel bei Wetten, das eindringt, ja, dann ist das kein Ding mehr, weil Stefan Raab hat das alles schon gemacht und Joko und Klaas haben das auch alles schon gemacht. Also insofern ist das nicht vergleichbar, aber macht das trotzdem. Handwerklich ist das sauber und man kann das gut angucken.
Du hast ja gerade gesagt, TV Total passt so nicht mehr in die heutige Zeit. Es gibt aber ein Format, da weiß ich, das begeistert dich. Wer stiehlt mir die Show? Warum begeistert dich dieses Format? Was übrigens mich auch begeistert.
Ja, das ist relativ einfach. Das ist das einzige Showformat der letzten 10, 15 Jahre mit einer richtig großen Idee. Also es gab kein anderes Format in der Zeit, was irgendwie eine tolle große Idee ist. Ich meine, klar, es gibt Leute, die sagen, Masked Singer ist eine Idee, aber es ist keine Idee. Das ist, da probieren Leute zu singen, man soll sie erraten, weil sie in Masken stehen. Das ist keine Idee. Das kann man machen. Das kommt aus Korea. Das ist da spektakulär gewesen. Und natürlich ist das irgendwie auch für manche Leute unterhaltsam und so, alles fein. Aber es ist keine große Idee. Wer stiehlt mir die Show, ist eine richtig große Idee. Und diese Show ist super gemacht, Florida TV. Die Produzenten haben, sag mal so, das Quiz an sich neu entdeckt. Also die Spiele, die sie da machen, sind völlig andere Spiele. Extrem kreativ, extrem abwechslungsreich. Diese Grundidee ist super. Und die Shows, die daraus entstanden sind, also jetzt gerade mal als letztes mit Sarah Connor, das ist einfach brillant. Das ist einfach tolles, unglaublich spannendes, tolles Entertainment.
Und mit Liebe gemacht. Also man hat das Gefühl, es ist einfach mit Liebe gemacht. Das hast du ja gerade auch gesagt. Es darf eben nicht so lieblos sein. Man muss wirklich noch so die Liebe zum Detail bei so einer Produktion mitbringen. Und da hatte man das Gefühl mit dieser Unterwasserwelt, dass genau das mitgebracht wird.
Genau, also auch mit davor, als Klaas die Show gewonnen hatte, ne, das war das Intro, kann man sich ja bei YouTube noch angucken, das Show-Opening von Klaas ist das größte Show-Opening, was es jemals im deutschen Fernsehen gegeben hat, Punkt. So, und das alles entsteht nur deswegen, weil die Leute, die da arbeiten, freien Rücken haben und weil da jemand sagt, das machen wir. Und weil sie sich das erlauben können. Und in der restlichen Fernsehwelt, deswegen habe ich mit dem Fernsehen nicht mehr so viel, sag mal, mit dem großen Fernsehen nicht mehr so viel am Hut, ist es halt so, dass da Menschen sitzen, wenn du mit denen sprichst über Formate, dann denken die nicht daran, ob sie es gut finden und haben nicht die Eier zu sagen, jawohl, machen wir, ziehen wir durch, sondern die denken daran, was der Chef von ihrem Chef und am besten noch dessen Frau davon halten. Und mit solchen Leuten kann ich nicht sprechen. Das ist einfach nervig. Ich komme aus einer anderen Zeit. Also jede Zeit hat ihre Spuren und ihre Rechtfertigung. Meine Welt ist es nicht mehr. Und ich kann, also wenn ich jetzt heute Fernsehen gucke, dieses Ganze immer das Gleiche und so, diese ganzen Reality-Formate, es ist ein bisschen so tatsächlich, ich habe das neulich gerade beim anderen Podcast gesagt, also das, was wir in Berlin in der Politik sehen, passiert auch im Reality-Fernsehen. Da ist eine kleine Gruppe, die halten sich für den Nabel der Welt und für die Größten, haben aber selber tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung, dass sie völlig alleine sind. Diese Reality-Stars, die sich hinstellen und sagen, ja, ich bin bekannt aus, keine Ahnung, nackt am Strand oder angezogen in der Schublade. Das sind alles Formate, die keine Sau guckt im Verhältnis oder immer nur die gleichen Leute. Die sind keine Stars, die sind nicht berühmt, die sind gar nichts. Die haben noch nie irgendwas geleistet, aber feiern sich gegenseitig und sind alle immer in irgendwelchen Formaten drin, der gleichen Art. Das ist, hat für mich mit Entertainment und mit Entwicklung und mit dem Spaß und der Freude an Menschen zu unterhalten nur noch wenig zu tun. Ich gönne denen jeden Erfolg, nicht falsch verstehen. Aber die sind, das ist für mich alles die gleiche Soße und ich finde es stinklangweilig und ich finde es vor allen Dingen schlimm, dass da auch Charaktere wie, es gibt so eine Valentina zum Beispiel oder so, das sind wirklich böse, schlechte Menschen, die nicht ganz dicht sind und die permanent im Fernsehen vorgeführt werden. Ja, also es fing ja schon an mit, wie hieß er hier, der komische Schäfer bei RTL. Das ist ein Typ, der normalerweise im Fernsehen nichts verloren hat. Oder diese Beate, ja, eine offensichtlich geistig Behinderte irgendwie, die nicht alle beisammen hat. Dass diese Menschen vorgeführt werden im Fernsehen, finde ich wirklich nicht in Ordnung. Aber es ist mein Geschmack. Und wenn das die Zeit heute so ist, dann ist das so. Ich muss ja auch nicht alles gut finden. Also.
Ja, dann mal aus deiner Sicht gesprochen. Würdest du dann sagen, die letzten 20 Jahre haben sich die Medien nicht entwickelt? Bis auf wenige Formate wie jetzt, wer steht mir die Show? Also dass einfach Fernsehen stehen geblieben ist?
Nein. Stehen geblieben sind sie ja nicht, sondern sie haben sich weiterentwickelt, aber in eine Richtung, die mich nicht interessiert. Also das ist aber, ganz ehrlich, also wenn wir nicht mehr angucken, was meine Eltern oder meine Großeltern toll fanden, dann sind die auch irgendwann ausgestiegen aus dem Karussell und haben gesagt, mich interessiert das nicht mehr. So, meine Großeltern waren, das muss man sagen, in Sachen Musik zum Beispiel, die kommen aus einer ganz anderen Zeit, eben aus der Vorkriegszeit, was das Entertainment angeht, 20er, 30er Jahre. Und als dann die Beatles kamen und die Stones, meine Großeltern haben das immer für gut gehalten, dass ich das höre. Die Generation meiner Großeltern allerdings grundsätzlich nicht. Und meine eigenen Eltern haben immer gesagt, also ja, naja, am Anfang hört man vielleicht solche komische Musik da. Diese, was damals Sweet, Slade, Mudd und wie die ganzen Gruppen alle hießen da in den 70er Jahren. Aber dann am Ende gehen alle zurück zur Klassik. Und meine Eltern haben wirklich geglaubt, dass wenn man groß ist, dann hört man Klassik. Das hat sich dann auch geändert. Und sie haben dann auch gesehen, dass sich die Welt weiterentwickelt. Aber man muss es ja nicht gut finden. Also ich finde auch zum Beispiel Deutschrap ist keine Musik. Das ist für mich der totale Dreck. Aber auch der Dreck hat seine Rechtfertigung, weil die sind ja erfolgreich. Also lass sie doch ihren Dreck machen. Ich muss es ja nicht gut finden. Und meine Kinder zum Beispiel haben das über 2-3 Jahre gehört und fanden das total so revoluzzerhaft und wir hören Deutschrap und wir fickt die Mutter und sonst irgendwas. Aber danach sind sie jetzt auch zurück zu den 80ern gegangen und 90ern und hören richtige gute Lieder, richtig gute Musik und da bin ich sehr stolz drauf. Jede Zeit hat so eine Entwicklung, man muss es ja nicht, wie gesagt, man muss es ja nicht gut finden. Also.
Ja, die Frage ist halt nur, passt das alles noch so in unsere Welt, ne? Also wenn man überlegt, wer guckt denn noch Fernsehen? Man liest dann zwar so und so viel Marktanteil, aber was heißt das heutzutage? Ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar mit Fernsehen aus den 90er Jahren, Marktanteil. Also wenn man überlegt, wenn man mal auf der Straße junge Menschen anspricht, die wenigsten gucken noch lineares Fernsehen. Also die meisten haben eher Netflix oder sind bei TikTok unterwegs. Da bist du ja auch unterwegs und machst kleine Clips. Das ist halt die Frage, wo geht das Ganze hin und macht das noch Sinn, immer mehr Sender auf den Markt zu schmeißen und immer mehr Programm zu liefern, wenn doch gar nicht mehr so viel Fernsehen geschaut wird? Wie ist denn da deine Einschätzung?
Also das Normale, ich meine, der Irrsinn ist, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit Geld vollgestopft wird und Dreck abliefert und dann auch noch eins in einer politisch schwierigen Zeit sich zum Sprachrohr von versagenden Regierungen macht. Das finde ich unfassbar unangenehm und schlimm und das erinnert mich an DDR und Nazizeit und sonst irgendwas, weil es da auch so war, dass es gefühlt gleichgeformt war und dass Gegenrede nicht gewünscht war. Und das ist der Nachteil dieser Entwicklung und das ist auch die, wenn die Öffentlich-Rechtlichen nach Erfolg bezahlt werden würden, dann wären die pleite, weil sie einfach keinen Erfolg mehr haben. Das gilt sicher auch zum Teil für die anderen Sender, wobei man sieht an so einem Sender wie Vox zum Beispiel, die machen ein anderes gutes Programm. Die haben immer wieder gute Ideen und auch gesellschaftlich ambitionierte Ideen und so. Da geht schon einiges und da passiert auch was. Und wie gesagt, ProSieben hat ja mit Wer stiehlt mir die Show auch ein gutes Ding gemacht. Und zum Beispiel jetzt gibt es bei ProSieben gibt es Galileo, ich habe vergessen, wie es heißt, Galileo Expedition oder so, super Sendung, wo sie in große Städte zum Beispiel gehen und so richtig toll gemacht, hochwertiges Fernsehen, super. Und auf der anderen Seite, meine Netflix ist auch nur ein Fernsehsender. Und wenn ich mir angucke, so eine Serie wie The Gentleman zum Beispiel von Guy Ritchie nach dem Kinofilm, das ist so eine brillante Serie mit so brillanten Darstellern, mit so brillanten Locations, so brillant gefilmt. Es ist so gut, Wahnsinn. Das gleiche gilt für Slow Horses zum Beispiel, so eine Krimiserie, die auf Apple TV ist. Brillantes Fernsehen, absolut super brillantes Handwerk. Und mir ist es doch egal, wo ich es am Ende vergucke. Hauptsache, ich kann es gucken. Und ich glaube, dass die Gesamtzahl Also die Stunden Entertainment, die die Menschen heute gucken, ist viel, viel, viel höher. Die gucken viel mehr Entertainment, als es früher war. Und insofern, meine, möge der Bessere gewinnen. Ich finde nur die tatsächlich, dass der Staat zum Beispiel so Einfluss hat und das ist sowas wie, keine Ahnung, ich bin ein bekennender Ablehner von Herrn Böhmermann, weil Herr Böhmermann, ich kenne ihn noch, also meine Frau hat ihn mal gecastet und da war ein kleines Hemdchen, was unbedingt nach vorne wollte und keinen Plan hatte, nicht mehr richtig sprechen konnte. Und jetzt hat er so eine öffentlich-rechtliche Plattform, wo er wirklich Sachen macht, die nicht gehen, die eine ganz kleine Anzahl von Menschen gut findet und ist aber trotzdem, hat so einen Status erreicht, den man normalerweise gar nicht, wenn es nach Erfolg gehen würde oder nach Sympathie oder nach Ideen oder nach Kreativität, dann würde er das gar nicht haben. Und das ist so ein bisschen der Nachteil der Medienlandschaft jetzt, aber auch das gehört mit dazu, das muss man aushalten.
So. Mhm. Du hast ja gerade eben schon gesagt, alles hat so seine Berechtigung, Netflix und Co. und auch tolle Formate sind da zu finden. Hast du dich mal mit Metaverse und künstlicher Intelligenz und Ähnliches beschäftigt? Das sind ja alles so Buzzwords, die man gerade auch in den Medien wahrnimmt.
Ich sag mal so, ich neige dazu, auch mal zu sagen, ich habe keine Ahnung, wenn ich keine Ahnung habe. Da unterscheide ich mich von vielen Deutschen, die ja alle Virologen sind und Fußballexperten und ich weiß nicht was alles, Klimaexperten und so weiter. Ich bin das alles nicht. Ich habe nur ein gutes Gespür, was Menschen gerne wollen. Ich weiß, wie Menschen sich jetzt im Moment gerade entwickeln, also gerade in dieser politischen Zeit. Ich weiß ziemlich genau, was für eine Art von Entertainment in der Zukunft oder wie Entertainment sich in der Zukunft gestaltet. Dieses ganze KI-Diskussion bin ich komplett raus. Ich nutze das ab und zu. Also wenn jemand mich fragt zum Beispiel und sagt, keine Ahnung, ich brauche ein Reisemagazin über Kroatien, dann gebe ich ein Reisemagazin Kroatien. Dann macht das einmal frrrt. Und dann habe ich ein Reisemagazin Kroatien. Das hat keine Kreativität, aber es hat alle wichtigen Highlights von Kroatien drin. Das ist für mich eine super Basis, um dann zu arbeiten. Dann mache ich das ein bisschen rechts und links, ein bisschen schick. Und dann war's das. Also deswegen, man kann das nutzen, aber Ahnung haben davon habe ich nicht. Was mir Sorgen macht, ist ein bisschen, dass wenn man zum Beispiel jetzt die Aufnahme hier nimmt und gibt das bei KI ein und du tippst dann neuen Text, nämlich Boris Brandt sagt, keine Ahnung, Heil Hitler oder die Hochlebe, die RAF oder irgendwie sowas alles, dann wird hinterher keiner mehr unterscheiden können, ob das ich war oder ob ich es nicht war. Also heute. Es gibt glücklicherweise Startups, die sich damit beschäftigen, dass man ganz einfach das dann doch unterscheiden kann. Insofern ist das so, dass der Vorteil hat auch immer einen Nachteil und der Nachteil findet auch immer irgendwo seinen Vorteil. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Und auch Metaverse, das sind ganz, ganz viele theoretische Größen, also am Ende ist es heute wie damals, wie schon im Mittelalter so, wenn jemand eine geile Idee hat und bringt sie vernünftig rüber, dann wird er damit gewinnen. Das war's.
Mhm. Du hast gerade eben gesagt, du weißt, wo die Reise hingeht, so grundsätzlich mit Medien. Wo geht denn die Reise hin? Haben wir überhaupt noch einen Fernseher in 10 Jahren beispielsweise? Oder ist der Fernseher dann weg? Radiert im Haushalt.
Genau, das weiß ich nicht. Der Fernseher als Gerät, den wird es immer geben, weil man da auch andere Sachen drüber gucken kann. Ob es die öffentlichen Rechtlichen so noch gibt, weiß ich nicht. Das hängt von der politischen Entwicklung des Landes ab. Es gibt gute Chancen, dass die Öffentlich-Rechtlichen eingestellt werden und zusammengeschrumpft werden. Also nicht eingestellt komplett, aber so, dass einer von den beiden Sendern irgendwie verschwindet oder dass zumindest einer von den 200 Sendern verschwindet. Oder dass von den, ich gibt glaube ich 16 Orchester oder so, dass da mal irgendwas zusammengelegt wird vernünftig und dass da jemand mal hingeht, der kaufmännische Grundkenntnisse hat und der ein bisschen politisch unabhängig ist und sagt, ich muss das mal auf ein vernünftiges Level runterbringen und mich internationalen Gepflogenheiten anpassen hier mit meinem öffentlich-rechtlichen Apparat und mit den ganzen Kosten, die das auch für die Bevölkerung hat. Aber ich glaube, dass es den Fernseher als Medium sozusagen, das gibt es alles weiter und es wird auch immer irgendein öffentlich-rechtliches Programm geben, das glaube ich schon. Wenn ich mir aber, was ich weiß ist und was ich gut spüren kann, was meine Aufgabe und mein Beruf sozusagen ist, ich weiß, dass in, sagen wir jetzt, nehmen wir jetzt 2 Jahre, und das ist immer auch abhängig von der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, wie pleite wir sind und wie viel Stromausfälle wir haben. Das hat ganz viel damit auch zu tun, wie sich die Welt auch entwickelt, die Welt um uns herum entwickelt. Aber das Fernsehen an sich wird, glaube ich, deutlich harmonischer werden, weil die Welt draußen unharmonischer ist. Wenn die Welt draußen easy ist und wenn alles super ist und so, dann gibt es immer unharmonische, aggressive Formate. Und wenn die Welt draußen ungemütlich ist, dann ist die Sehnsucht nach angenehmen Formaten, nach den Bergdoktor-Formaten und sowas alles, ist eine Sehnsucht danach deutlich größer. Ja, genau, sowas. Da ist dann die Sehnsucht danach deutlich größer. Und das ist die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung ist, ich glaube, dass die Gesellschaft sich extrem entpolitisieren wird. in nächster Zeit, weil die Politik ist dermaßen unglaubwürdig, verlogen, mit Falschaussagen bis zum geht nichts mehr. Es gibt keinen, Trump hat das ja erfunden, diese Fake News. Es gibt keinen tatsächlichen Messstab mehr für Wahrheit. Also wenn man sich anguckt, ich habe neulich so einen schönen Film gesehen, den die Kollegen vom, glaube vom WDR haben das geschnitten, aber nicht veröffentlicht. Die haben alle Aussagen von Herrn Lauterbach hintereinander gepackt zum Thema Corona. Wenn man sich das anguckt, denkt man, der Typ ist, also dann denkt man nicht, sondern dann weiß man, der Typ hat sie nicht alle. Der hat ein Blödsinn geredet und sich selber am nächsten Tag in der gleichen Talkshow wieder revidiert. Und das durchgehend, dass kein Mensch mehr weiß, was stimmt und was nicht stimmt. Und deswegen glaube ich, dass die Aussagen von Politikern, auch gerade noch mit KI und sowas alles, das kommt ja alles noch zusammen, dass dieses ganze Thema Politik sich komplett in Luft auflöst und dass wir so ein bisschen amerikanische Verhältnisse kriegen. Ich hoffe, dass es nicht nur Ultra-Rechts gegen Ultra-Links wird, sondern dass es irgendwie die stabile Mitte wieder zurückkehrt, die es im Moment gar nicht gibt. Aber das ist so eine Grundentwicklung. Ich glaube, dass die Menschen immer mehr an sich selber denken werden. Ich glaube, dass die Menschen immer regionaler denken werden müssen, weil wenn in München der Strom ausfällt, interessiert das in Hamburg keine Sau. Aber wenn in Hamburg, keine Ahnung, der Hafen dreckig ist, dann interessiert das die Hamburger, aber die Münchner nicht. Und deswegen sind diese, also gerade in schwierigen Zeiten ist es so, dass lokale Medien immer, immer wichtiger werden. Das Umfeld, dein Zuhause, also deine Familie, dein Zuhause, dein Bezirk und deine Stadt. Und ich glaube, dass das Spannendste wird in den nächsten 2 Jahren, die werden lokale Medien sein. Lokale Medien haben eine Riesenchance.
Und das ist eine super Überleitung zu Hamburg 1, denn da bist du jetzt zu Hause. Was machst du da genau?
Naja, so richtig zu Hause bin ich da nicht, aber ich helfe einem türkischen Unternehmer, der im TV Berlin gehört, der Hamburg 1 nach der Insolvenz gekauft hat, der BW Family hat, der Hauptstadt TV jetzt gekauft hat und noch in anderen Lokalsendern dran ist. Dem helfe ich, weil ich weiß, wie Lokalfernsehen funktioniert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eine extrem schwierige Zeit. Also sowas finanziell zu untermauern ist natürlich unglaublich schwer, weil du brauchst ja Sponsoren. Die Kraft der lokalen Medien, das sieht man an so in Hamburg zum Beispiel am Hamburger Abendblatt oder so, das ist eine exzellent gemachte Zeitung, die auch noch einen Podcast rausgebracht hat, der innerhalb von kurzer Zeit sich auf 5000 tägliche Zuhörer hochgeschraubt hat, weil es einfach auch wieder handwerklich total gut gemacht ist, was der Kollege Becker da macht. Das zeigt, was für eine Kraft Lokales hat, aber es braucht auch seine Zeit, um das zu etablieren, auch in der Industrie zum Beispiel, in der Werbeindustrie. Bei den potenziellen Partnern, die müssen schnallen, dass das Lokale das Erstwichtigste ist und dass das Zweitwichtigste ist heutzutage die persönliche Empfehlung, weil du verkaufst heute nur durch die persönliche Empfehlung. Diese ganze Werbung, die überall stattfindet, diese ganzen Spots, die Anzeigenschaltung, diese Ströerplakate, das ist in der Wirkung so dermaßen eingeschränkt, dass das Eigentliche, was wirklich zählt, ist persönliche Empfehlung beziehungsweise auch Testimonials, also glaubwürdige Testimonials. Und auch das kann man am besten über lokale Medien verbreiten, ne? Weil der in Hamburg bekannte Mensch, irgendjemand, der hier bekannt ist, der sich ein neues Auto kauft, der hat mehr Einfluss auf den Verkauf von Autos als irgendeine Anzeige von irgendeinem Autohaus. Und das ist so eine Entwicklung, das gucke ich mir gerade zusammen eben mit dem türkischen Kollegen an, der das gemacht hat, der Unternehmer, oder ein Unternehmerpaar ist das sogar, die das zusammen machen. Und die unterstütze ich dabei. Und ich habe, wie soll ich sagen, das große Glück gehabt, dass ich da öfter war und dann gesehen habe, dass zum Beispiel einer morgens moderiert, ein total guter Moderator, echt ein feiner Kerl auch noch dazu, aber dass es halt ganz einsam ist. Und dann habe ich gesagt, komm, ich setze mich da auch mal mit hin. Und das ist für mich zurzeit der größte Spaß. Ich habe mein Leben lang nicht moderiert. Ich bin auch gar kein Moderator, ich bin nicht mal Journalist. Aber das ist ein riesiger Spaß, da ein paar Menschen Freude zu bereiten, und zwar 1:1 direkt. Weil du hast tatsächlich den Kontakt noch zu deinen Zuschauern und Zuhörern. Auch wenn wir deutschlandweit senden. Das Format gibt es also, das, was wir da machen zusammen, das gibt es in Hamburg, aber es gibt es eben auch in Berlin und durch Berlin im ganzen Kabel in ganz Deutschland. Und wenn wir sehen, was wir innerhalb von 6 Wochen, 8 Wochen einer Zuschauerschaft aufgebaut haben, dann bestätigt es das, dass man, wenn man anders ist, andere Sachen macht und wenn man lokal ist, dass das erfolgreich sein kann. Und das macht mir viel Freude gerade, ja.
Du hast ja parallel auch immer in deiner Laufbahn selber noch so Formate entwickelt. Hast du da mal eine Zahl, wie viele Dinge du im Kopf hattest, Visionen, die nichts geworden sind? Weißt du das noch?
Nee, aber sicher 500.
500 Ideen, die du in 20, 30 Jahren hattest. Und wie viel haben sich davon durchgesetzt?
Also, sag mal so, nicht jetzt, also Formate, also sag mal so, nehmen wir nur Ideen und nehmen wir nicht Formate, weil mit Formaten ist das ja also das ist, müsste ich Quatsch erzählen. Aber ich weiß, dass, also wenn ich jetzt mal gucke, was ich wirklich für, an welchen großen Ideen ich mitgearbeitet habe, und ich habe das ja nie alleine gemacht oder so, ich habe dann was entschieden oder habe Geld gegeben oder Budgets zur Verfügung gestellt oder irgendwas durchgesetzt oder so. Aber ich würde mal sagen, in meinem Leben so 50, 100 richtige Ideen, die auch was verändert haben, sozusagen, habe ich realisiert.
Wow, und an sowas arbeitest du jetzt parallel noch weiter oder bist du jetzt erstmal nur auf Hamburg 1 fokussiert?
Nee, ich bin das, also für mein Thema ist eigentlich weniger Hamburg 1 als Lokalmedien. Also das ist das eine. Ich bin auch gerade parallel mit meinem Freund Jürgen Hunke sehr eng an einem Projekt, was auch mit Hamburg 1 zu tun hat. Da bauen wir gerade was Spannendes auf. Der ist auch jemand, der zum Beispiel die Faszination von lokalen Medien extrem erkannt hat. Und der übrigens auch für mich, muss man sagen, der ist ja nochmal 20 Jahre älter als ich. Und der ist für mich so ein unglaubliches Vorbild, was seine Haltung angeht, was seine Aktivität angeht. Mit über 80 Jahren, der Mann sprüht vor Energie. Das ist total toll anzugucken. Und da ist auch noch viel zu lernen, weil er auch ganz anders ist als ich tatsächlich. Und damit, also mit dem mache ich gerade was zusammen. Das ist menschlich auch total spannend. Und ich will jetzt nicht zu viel angeben, aber ich muss auch noch dringend ein Buch schreiben. Und zwar nicht über mein Leben oder über irgendwelche Erkenntnisse, sondern was ganz Einfaches, Fiktionales, weil die Zeit dafür reif ist. Und das muss ich jetzt, ich schiebe das schon so ein bisschen hin, weil es wirklich eine quälende Arbeit ist, ein Buch zu schreiben. Ich habe das ja früher mal gemacht mit Drehbüchern. Aber ich weiß, dass es eine Geschichte gibt, die unbedingt jetzt erzählt werden muss und die extrem erfolgreich sein wird und die extrem kontrovers sein wird. Und die muss ich, da kümmere ich mich jetzt auch gerade drum.
Das klingt jetzt spannend. Jetzt müsstest du eigentlich mal die Katze aus dem Sack lassen, aber ich will dich jetzt nicht dazu ermutigen, weil es soll ja noch ein bisschen top secret sein, damit nicht jemand anders das Buch schneller schreibt, oder?
Ich sagte, ich kann dir so viel sagen. Es ist, also im Moment gerade ist Deutschland in der Situation, in der viele Großstädte in Amerika in den 70er Jahren waren. Nämlich eigentlich ganz, ganz viel out of control. Das will keiner sagen, das will keiner zugeben, aber wenn man sieht, was hier mit der Zuwanderung passiert, was hier passiert in Sachen Klima, was passiert in Sachen, sag mal, wie die Politik sozusagen mit Wahrheiten umgeht und wie viel davon Ideologie ist und wie viel davon wirklich Wahrheit ist und wie auch das Volk permanent unter Druck gehalten wird und verrückt gemacht wird mit allen möglichen Sachen, überall Krisen, wir müssen bei allem mitmachen, wir müssen die, also von Kühlschränken in Kolumbien bis irgendwie ökologischen Reisanbau in Thailand, alles das finanzieren wir und lassen uns feiern. In Wirklichkeit geht es den eigenen Leuten schlecht. Ich gucke mir hier an, wie alte Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ja, Flaschen sammeln. Das ist ein Zustand, in dem wir hier sind, der wirklich weder Deutschlands würdig ist, noch unserer Geschichte würdig ist, noch der Menschen würdig ist. Und in solchen Zeiten entstehen eben auch so Geschichten. Das war in Amerika, wie gesagt, auch so in den 70er Jahren in vielen Großstädten. Und diese Geschichten müssen erzählt werden. Und ich orientiere mich so ein bisschen an dem, was damals war und probiere das auf Deutschland zu übertragen oder auf Europa eigentlich zu übertragen. Und das wird einfach eine ganz spannende, einfache Geschichte sein. Und die Menschen werden sich das Maul dermaßen zerreißen, weil nämlich die kleine, klitzekleine Minderheit, die uns die ganze Zeit belehren will und uns erzählen will, was wir zu tun haben und auf was wir alles zu achten haben und wen wir alles zu respektieren haben und welche Minderheit es noch gibt, die man hofieren muss und so, die werden schreien bis zum geht nichts mehr, aber es sind halt nur 12. Also nicht mal Prozent, sondern Menschen wahrscheinlich am Ende. Und der Rest des Landes wird sagen, wie geil ist das denn? Das Projekt unterstütze ich. Und wenn ich dann so daraus zum Beispiel aus dem Buch dann einen Film mache, da werden da ganz schnell, obwohl wahrscheinlich kein Sender ihn senden wird, außer mein eigener vielleicht, werden da ganz schnell unfassbar viele Menschen sich den angucken und auch Geld dafür bezahlen. Weil es genau das ausdrückt, wie die Stimmung ist. Und wenn man die Stimmung eines Volkes oder die Stimmung einer Generation, wenn man die unterdrückt, wegbunkert, oder probiert auszugrenzen, dann entstehen da Bedürfnisse. Das ist halt Entertainment-Handwerk. Dann entstehen Bedürfnisse und dann braucht man Ventile. Und sag mal, in den 60er Jahren waren das die Rolling Stones in England oder die Beatles in England, ne, die mit anderen Frisuren und anderer Musik Revolutionen ausgelöst haben. Und dazu braucht es eine gewisse Form der Gesellschaft. Und diese Gesellschaft haben wir jetzt im Moment auch gerade. Und die brauchen ein Ventil. Und ich weiß, glaube ich, wie das Ventil aussieht. Muss man halt nur dran arbeiten.
Dann sind wir gespannt auf dein Buch. Hast du schon angefangen? Ja, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dann kannst du ja jetzt weitergehen.
Ja, nee, es ist kein gutes Zeichen, weil ich so unzufrieden bin mit dem, was ich da gemacht habe. Und aber es ist halt einfach Arbeit und ein Prozess. Und ich habe das früher ja gemacht. Aber früher war ich unter dem Einfluss von Substanzen manchmal. Das mache ich heute nicht mehr. Insofern ist es heute mehr Handwerk, als es früher war.
Sag mal, hat der Boris Brandt ein Lebensmotto? Hast du was?
Naja, das habe ich ja vorhin gesagt. Also für mich ist es so, mit Freunden gemeinsam Ziele erreichen. Also meine Frau ist auch mein Freund, mein Bester sogar. Das heißt, auch das zählt dazu. Aber eigentlich bin ich jemand, der, bin nicht gern alleine, ich mache nicht gerne Sachen alleine. Ich entscheide gerne alleine, aber ich mache es gerne im Team, so mit gemeinsamen Visionen und dann so gemeinsam was sich Ziele setzen und erreichen. Das ist schon mein Motto. Und ich will halt tatsächlich, also ich habe halt total Spaß daran, wenn andere Menschen glücklich sind. Also wenn ich, nehmen wir jetzt als Beispiel, keine Ahnung, bei AIDA im Theatrium stand und habe gesehen, wie die Leute meine Show fanden, wo ich weiß, wie die entstanden ist und warum die da ist. Und wenn ich heute sehe, wie so jemand wie Wayne Morris, den ich da an Bord gebracht habe, ne, was der da für Erfolge feiert und wie die Leute also mit feuchten Augen mitsingen und sowas alles, dann macht mich das schon glücklich. Also das würde ich auch weitermachen wollen.
Klasse. Also gemeinsam was Tolles bewirken.
Ja.
Am besten mit Freunden, ja, die auch noch Lebensabschnittsgefährten sind.
Genau, und zwar dann auch noch selbstbestimmt und nicht, dass von oben einem jemand erzählt, was man zu tun hat und was man gut zu finden hat, sondern selber eine Idee haben, eigene Ideen haben und sie dann gemeinsam mit Freunden umsetzen. Das ist cool.
Ja, cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Boris, für deine Zeit heute. Und ich würde sagen, wenn dein Buch dann draußen ist, dann schnacken wir nochmal.
Ja, vielleicht machst du den Song dazu.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Oder das Hörbuch. Ich kann auch das Hörbuch sprechen. Mal schauen.
So, sehr schön.
Vielen, vielen Dank, Boris.
Gerne. Schönen Tag wünsche ich dir.
Ja, dir auch.